HR Info. Das Interview.
Mit Nicole Markwald. Seine Musik kennen Millionen, aber ihn kennt man kaum. Klaus Badelt komponiert Filmmusik, unter anderem für Hollywood-Blockbuster wie Fluch der Karibik oder Poseidon. Geboren wurde Klaus Badelt 1967 in Frankfurt. Vor 15 Jahren zog er um nach Kalifornien. Und der Anfang war mühsam, Badelt schlug sich als unbezahlter Praktikant durch. Weshalb es trotzdem geklappt hat mit dem Traum von Hollywood, warum er nie denselben Weg zur Arbeit nimmt und was ihn mit China verbindet, darüber haben wir bei einem Besuch in seinem Studio in Santa Monica gesprochen. Filmkomponist Klaus Badelt, jetzt hier in HR Info das Interview. Klaus Badelt, es gibt nicht viele Leute, denen ich folgende Frage stellen kann und die darauf eine gute Antwort haben, aber bei Ihnen hoffe ich drauf. Hat Johnny Depp Ihr Leben verändert?
Ich weiß nicht, ob ich da eine Antwort drauf habe, aber das ist lustig. Mit ihm verbinden sich ganz wichtige Punkte in meinem Leben tatsächlich, ob er es weiß oder nicht. Aber es war sehr, sehr interessant. Ich habe natürlich mit ihm indirekt oder auch direkt gearbeitet. Ich habe mit seiner Frau, jetzt Ex-Frau, direkt und indirekt gearbeitet. Also mich verbinden sehr viele Wendepunkte meines Lebens mit ihm. Ist richtig, sehr lustig.
Aber Leben verändert ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen.
Ja, also na gut, also zumindest nicht so direkt. So viel Kredit kann ich ihm dann doch nicht geben, aber inspirierend war er schon, ja.
Steigen wir doch da mal gleich ein, denn Sie haben geschrieben die Filmmusik zum ersten Teil Fluch der Karibik. 2003 war das und Johnny Depp spielt ja darin den Captain Jack Sparrows. Inzwischen wird, glaube ich, an dem fünften Teil von Fluch der Karibik gearbeitet. Sind Sie da immer noch involviert?
Nein, da habe ich schon lange aufgehört mit, weil, naja, generell mag ich nicht so gerne das Gleiche machen. Und oh Gott, das wäre für mich jetzt vernichtend, wenn ich da jetzt seit 10 Jahren im gleichen Film arbeiten würde. Ist schon schlimm genug. Ein Freund von mir hat mir mal gesagt, der war Regisseur für Animationsfilme. Der sagte, Gott, er hat aufgehört, Animationen zu machen, also Zeichentrick zu machen, als er realisiert hat, dass sein ganzes Leben auf eine VHS-Kassette passen würde. Also so ähnlich wäre das dann mit mir ja auch. Dann würde ich sagen, ja, was hast du gemacht in deinem Leben? Ja, Piraten. Ich hab den ersten gemacht und das war sehr toll. Und da habe ich was definiert, hoffe ich doch. Und das ging dann. Und dann direkt danach, weiß ich noch genau, habe ich total das ausgenutzt und habe was ganz anderes, habe drei, vier ganz andere Sachen gemacht, die damit überhaupt nichts zu tun hatten.
Aber wie lange haben Sie daran gearbeitet? Also wie lange dauert denn sowas, für so einen Film die Musik zu schreiben?
Wie lange es dauert und wie lange ich daran gearbeitet habe, das sind zwei verschiedene Sachen. Ich hatte genau 30 Tage, das werde ich nicht vergessen, deswegen weiß ich das noch genau. Von dem Moment an, wo ich ihn gesehen habe, einem Freitagabend bis zum Ausliefern, glaube ich, der Filmrollen aus dem, also das war nicht mal wirklich 30 Tage, war sehr, sehr wenig Zeit. Normalerweise hätte ich gern so 2, 3 Monate an einem Film, 3 Monate ist eigentlich normal.
Wie läuft das eigentlich von einem Gespräch, das man führt? Es gibt da folgendes Filmprojekt, wir suchen jemanden, der die Musik dazu schreibt, bis man dann eben den fertigen Film hat. Wie kommt man an so einen Job für Fluch der Karibik, die Musik zu machen?
Ja, also generell ist es so, dass ich werde involviert in völlig verschiedenen Momenten, wo so ein Film gemacht wird. Also manche reden mit mir, wenn sie gerade das Skript schreiben. Das finde ich ganz toll eigentlich. Dann gibt es das extreme Gegenteil, ist, dass ich irgendwie angerufen werde, wir haben noch 10 Tage bis zur Auslieferung, wir mögen nicht, was wir haben, kannst du schnell noch den Score schreiben. Also alles dazwischen halt. Alles geht, aber alles habe ich auch schon gemacht, aber das heißt nicht, dass ich immer wieder machen möchte, gerade wenn man wenig Zeit hat. Aber es ist manchmal überraschend, wenn man später mal hört, was man gemacht hat und man dann weiß, genau, man hatte da irgendwie nur ein paar Tage für Zeit, dass man sich auf seine Instinkte dann verlassen muss. Das dann schon irgendwie, wenn man dann fertig ist, hat man überhaupt keine Lust drauf. Also man denkt immer nur, es ist ganz, ganz furchtbar, man hat überhaupt keine Zeit, das richtig zu machen. Aber dann ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, oh, wow, okay, das habe ich gemacht, wo ich überhaupt nicht nachgedacht habe. Das ist sehr interessant.
Aber haben Sie denn auch so quasi so einen Moment, wo Sie so denken, ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe, aber ich bin eigentlich ganz stolz darauf, was da rausgekommen ist?
Also der erste Teil eigentlich jedes Mal. Also ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber ganz stolz darauf eigentlich ganz selten. Das hat auch nicht jetzt unbedingt mit der, wie gut der Film ist. Naja, gut, Filmqualität hat schon oft damit zu tun, wie gut man Musik schreibt, aber sag mal, wie berühmt der Film ist. Ich würde zum Beispiel sagen, dass Piraten der Karibik war jetzt nicht unbedingt mein, für mich persönlich, wenn man mich fragt, nicht meine stärkste Arbeit, mit Sicherheit nicht, aber das kennt halt die meisten Leute. Und das hat mir natürlich auch ermöglicht, viele andere Sachen zu machen. Insofern bin ich da nicht traurig drüber. Aber nee, es gibt schon Filme, wo ich sage, wow, das war, wenn ich da zurückgucke, wow, das verstehe ich gar nicht, wie ich das machen konnte. Das stimmt, aber nicht so viel.
Haben Sie mal ein Beispiel?
Ich weiß noch meinen ersten Film mit Werner Herzog, wo ich richtig Angst hatte mit dem, aber ich hatte noch nie ihn getroffen. Und bis ich, oder ja, ich habe ihn getroffen, aber ich habe noch nie mit ihm gearbeitet. Und als ich dann die Sachen zum ersten Mal rausschicken musste, mir war ganz Angst, weil ich hatte nur diese Filme im Kopf, wo er dann irgendwie mit Klaus Kinski sich fast umbringt. Und ich dachte, Gott, wenn er das jetzt nicht mag. Und da war, ich fühlte mich, ich weiß noch ganz genau, damals nicht gewachsen, dass ich dachte, ich kann hier, ich bin noch nicht da, ich bin nicht bereit, richtige Musik zu schreiben. Filmmusik ist ja nicht richtige Musik, das ist manchmal zum Film, aber der brauchte richtige Musik. Und ich dachte, wow, weiß ich nicht, ob ich das kann schon.
Also Sie müssen Ihren Job aber ganz gut gemacht haben, weil Sie haben dann noch mehrmals mit ihm zusammengearbeitet.
Ja, war auch ganz, nicht nur ganz nett, der Werner ist ein unglaublicher Partner zum Arbeiten und überhaupt nicht so, wie man, also nicht zum Angst haben, im Gegenteil. Nein, stimmt, und wir haben auch mehrmals danach noch weitergearbeitet und machen gerade den nächsten wieder, er fängt gerade an zu drehen, in Film, den wir gerade anfangen. Also nein, es ist eine ganz tolle Beziehung geworden daraus.
Schauen wir mal drauf. Auf Ihrer Webseite habe ich gelesen, dass Sie inzwischen Musik für mehr als 70 Filme komponiert haben. Und darunter sind ja wirklich ganz bekannte Regisseure, also Catherine Bigelow, Wolfgang Petersen, Jerry Bruckheimer, Harvey Weinstein. Sie kommen aus Frankfurt. Sie machen Filmmusik für Hollywood. Wie war der Weg dahin?
Ja, ich habe die kurze Fassung ist, ich war auf einem Urlaub hier und bin hier stecken geblieben. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich hier mal einen Job finde oder bin auch nicht hierhin und habe gedacht, naja, die haben ja alle auf mich gewartet, jetzt geht's los. Ich wollte, wenn überhaupt, wollte ich mal so ein Praktikum hier machen und gucken, wie das so läuft, weil ich habe das in Deutschland gemacht und dann meine Tatorte gemacht oder so und da war ich ganz nicht glücklich. Ich war überhaupt nicht glücklich, darf ich sagen. Ich habe schon gemerkt, dass wir drüben, das war vor jetzt wie viel, 15, 20 Jahre, das war dann noch anders. Ich glaube, es hat sich sehr viel getan drüben, aber es war da so, dass man unheimlich viele, man hat nicht viel, Inspiration hatte ich nicht viel gefunden. Die Besten, die um mich rum waren, die waren immerhin noch weit weg, die guckten mich gar nicht an. Aber es war auch sehr viel im Bereich von Schauspielern und Regisseuren, das war nicht so inspirierend. Zu dem Zeitpunkt, ich wollte nur weg. Aber wie gesagt, mir war nicht klar, ob ich das konnte. Und mit so einem Selbstkritik, vielleicht ein bisschen zu viel, aber sagen wir gesunder Selbstkritik, zumindest bin ich hier rübergegangen.
Und haben dann erste Schritte unternommen. Wie ging das? Weil diesen Traum haben viele. Viele, die gerade im Entertainment-Bereich tätig sind, träumen davon, irgendwann mal nach Hollywood zu gehen, eine kleine Rolle zu ergattern oder Models, Schauspieler, wer auch immer. Wer auch immer in Film involviert ist, hat den Traum, hier irgendwann mal zu arbeiten. Die Realität sieht aber häufig ganz anders aus. Es ist wahnsinnig schwer hier. Das Geschäft ist brutal und die Konkurrenz ist riesengroß. Da darf man sich überhaupt nichts vormachen. Wie haben Sie es trotzdem geschafft?
Naja, zunächst mal genau mit dieser Prämisse. Und das war vielleicht auch der Unterschied. Ich kriege das ja sehr oft mit, wenn Praktikanten sich bewerben. Die Grundeinstellung, in der viele kommen, die jungen Leute heutzutage, die hier rüberkommen, sagen, ja, jetzt bin ich da, ich habe studiert, ich weiß doch, wie das geht, jetzt gib mir mal einen Job. So bin ich halt nicht rübergekommen. Und ich glaube, jetzt so, wenn ich so rückblicke, war das einer der Hauptgründe auch. Weil genau, es ist nämlich so, es gibt viel Konkurrenz. Jeder hier ist ein super Schreiber, muss man mal von ausgehen, egal in welchem Job, Schreiber, Skriptschreiber, Musik. Und die machen erstmal alle, wenn du Glück hast, einen Telefonjob. Das ist schon mal super, wenn man einen Telefonjob hat. Da hat man nämlich einen Job. Ich war hier erstmal ein Jahr lang ohne Job. Also ich bin da, hab dann Praktikant gemacht und hab mich da probiert irgendwie reinzukommen. Ne? Wenn ich was gelernt habe, glaube ich, oder ist es das, dass man erstmal gemocht werden muss. Jeder ist einfach gut hier. Und der Unterschied, ob jemand mit dir arbeiten will oder mit jemand anders, ist, dass der mit dir arbeiten will. Und das hat was mit persönlichem Kontakt zu tun und mit ob man den verstehen lässt, dass man seinen Film versteht, dass man den Menschen versteht, zwischen den Zeilen zu lesen. Also überhaupt kein Musiker sein, überhaupt kein Komponist sein, sondern Filmemacher sein und Partner.
Wenn Sie jetzt zurückschauen, würden Sie sagen, dass es Ihnen schwer gefallen ist, hier Fuß zu fassen?
Ich habe sehr viel Glück gehabt auch, keine Frage. Aber es war viel Arbeit, ja. Ich weiß noch, die haben mir da, als ich da Praktikum gemacht habe, wurde da Mann, ich war so engagiert, die haben den Praktikantenplan geändert, dass sie alle nach Hause gehen mussten abends um 10, weil ich war dann noch bis nach 2, 3 Uhr und die hatten dann Angst, dass ich die Jobs kriege.
Sie waren Konkurrenz.
Ja, genau. Mhm. Und dann wurde Intrigen gespielt, da wurde alles gemacht, damit ich bloß nicht irgendwie davor komme, wo die anderen, die schon 1,5 Jahre da waren. Also das geht schon zur Sache. Und das war auch manchmal ziemlich irgendwie beängstigend, so weil ich hatte ja alles aufgegeben. Ich bin hier rübergekommen, ich kannte hier keinen. Ich hatte alles in einem Container in Deutschland und das war erstmal eingesperrt. Ich hatte hier ein möbliertes Zimmer und das probieren wir mal.
Was haben Sie denn in dieser Zeit über sich selbst gelernt?
Ja, gute Frage. Ich habe eine ganze Menge festgestellt über mich. Ich habe so Patterns festgestellt über mich, also so Verhaltensmuster oder Lebensmuster, also was ich mache. Zum Beispiel, ich merkte, dass ich alle 3 Jahre mein Leben ändere. Das war ganz merkwürdig. Alle 3 oder 6 Jahre kam das wirklich so. Und ich habe dann zurückgeguckt, seitdem ich irgendwie 18 war, war das tatsächlich so ein Rhythmus. Und das hat mir dann wieder Mut gegeben. Wo ich dachte, ja, das ist ein normaler Rhythmus, in dem ich mich offensichtlich befinde. Jetzt muss ich was Neues machen. Und jedes Mal fühlte ich mich auch so. Und ich habe herausgefunden, dass ich eigentlich nur das machen kann, was mir Spaß macht. bestätigt, dass ich das machen darf und dass das richtig ist, kann ich erst sagen, erst so dieser Tage. Also das dauert dann irgendwie 15 Jahre, bis man die Angst nicht mehr hat, dass das dann irgendwie schief gehen kann. Oder, nicht schief gehen. Ich habe jetzt zum Beispiel jahrelang immer gedacht, Gott, wenn ich jetzt einen Film aufhöre, was mache ich da als nächstes? Obwohl die Jobs kamen alle irgendwie so überlappend rein und sonst was. Aber ich habe dann irgendwie Angst gehabt, Nein zu sagen. Weil ich dachte, wenn ich einmal Nein sage, da kommt kein Mensch mehr.
Sie hören HR Info, das Interview mit Klaus Badelt. Er ist deutscher Filmmusikkomponist in Hollywood. Sein Studio ist in Santa Monica und da sind wir heute auch zu Gast. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Wie eng ist die Zusammenarbeit oder ist das ganz unterschiedlich bei den unterschiedlichen Regisseuren? Lassen einige ihnen total freie Hand, andere, die schon mit Ideen kommen? Wie läuft das?
Es ist total unterschiedlich. Wenn man von meinem Idealtypen reden möchte, ist das ein Regisseur, und das hatte ich nicht oft, aber schon ein paar Mal, der genau weiß, was er will, aber nicht in Musik, weil Musik kann man ganz schwer drüber reden. Aber wenn mir ein Regisseur weiß, was die Szene bedeutet, was der Charakter gerade fühlt, wie die Szene sich anfühlen soll, wie das reinpasst in das Puzzle von dem gesamten Film, wenn er mir das ganz klar sagen kann, dann A, weiß er auch, was die Szene soll und warum er die da geschnitten und gedreht hat. Und dann ist es auch ganz klar, was ich machen muss. Das heißt nicht, dass ich eine gute Idee habe, aber zumindest weiß ich, was dahin gehört. Man merkt auch oft, wenn man Musik anlegt oder schreibt, wo die Schwächen im Schnitt sind oder im Film sind, wo du plötzlich merkst, oh, ich kann da nicht irgendwie eine Sache hier machen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Was will der eigentlich hier sagen? Und wenn man dann einen guten Kollegen hat mit dem Regisseur, kann man darüber reden. Das kommt dann nicht arrogant rüber, dass ich irgendwie, es gibt tatsächlich natürlich, dass ich keine Idee habe, obwohl es irgendwie schon funktionieren könnte. Aber es gibt auch tatsächlich dann, wo du merkst, ja, stimmt, das ist nicht klar.
Nun stelle ich mir das so vor, wenn Sie komponieren und Ihre Ideen vorstellen, ist es ja so, dass Sie hier am Computer arbeiten und ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, wie man Musik komponiert. Das Endprodukt im Film ist ja aber meistens vom Orchester arrangiert und der große Bombast, das können Sie ja nicht leisten, wenn Sie hier an musikalischen Skizzen arbeiten. Also was kriegt man denn als Regisseur dann zu hören?
Das kann man sich leider nicht mehr leisten, das nicht zu machen. Also ich schon seit Anfang an habe ich immer mit Computern gearbeitet. Grundsätzlich war ich nicht der Klischee-Komponist am Klavier, denkend mit wallendem Haar und habe mit Bleistift dann ein paar Skizzen gemacht. Das kann ich gar nicht. Ich sage auch nicht, dass ich es jetzt besser mache, überhaupt nicht. Aber ich habe immer schon Computerarbeit, ich habe immer orchestriert am Computer, produziert die Ideen. Schreiben war für mich das Gleiche mit Produzieren. Und wenn der Regisseur dann reinkommt, klingt das dann auch so. Und ich immer gar keine Entschuldigung. Ich sage nie, wenn man es halt aufnimmt, klingt es dann besser. Und ach, das gefällst du jetzt nur nicht, aber später gefällt dir das dann schon, wenn wir es mal aufnehmen. Darf man sich gar nicht verstecken dahinter. Wenn das nicht funktioniert beim Vorspielen, dann ist was faul, dann ist das nicht irgendwie vom Aufnehmen her.
Wo komponieren Sie denn? Hier in dem Studio, wo wir gerade sitzen?
Ja, wir sitzen hier in meinem Studio. Meistens komponiere ich hier. Ich komponiere auch in der Dusche oder in ganz verschiedensten Orten. Ich singe da meine Sachen in so Sachen wie Evernote oder sowas, was ich da habe in meinem Telefon. Also das spiele ich aber keinem vor. Das ist ganz peinlich. Aber das nur nicht zu vergessen, weil die besten Ideen hat man nicht, wenn man davor sitzt. Ich habe auch schon, ich meine, ich habe Filme gehabt, wo ich jetzt unbedingt, ich komme, es ist Samstagabend und Montagmorgen muss ich denen was vorspielen. Ich hatte keine Zeit. Und da sitze ich dann irgendwie 36 Stunden an dem Keyboard, bis irgendwie die Abdrücke von den Tasten auf der Stirn habe. Aber da muss man wirklich drücken, dass das kommt. Aber ja, meistens sitze ich hier und dann, ich schreibe so eine Art am Klavier. Jetzt ist nicht unbedingt mein Klavier zu Hause, aber hier an einem ziemlich neutralen Klang, der mich nicht in eine Richtung drückt. Weil ich bin sehr orientiert, ich meine, es geht natürlich ins Eingemachte, aber sehr orientiert, Melodien zu schreiben. Eigentlich mehr so Songwriter zu schreiben. Ich schreibe einen Chorus, also ich schreibe einen Vers und so. Aber es sind dann Themen für Filme, es sind halt nicht keine Songs. Und das schreibe ich am liebsten mit so einem Klaviersound oder so. Manchmal nehme ich Streicher. Und dann fange ich an, das aber auch dann auszustaffieren und so zu orchestrieren. Manchmal ist es nicht Orchester, es ist nicht immer Orchester. Oftmals, manchmal ist es auch was ganz anderes. Gitarren und Band oder sonst was. Synthesizer nehme ich sehr viel auch.
Was ist denn für Sie der schönste Teil dieses Schaffensprozesses? Wenn es alles vorbei ist und das finale Produkt fertig ist oder wenn Sie Ideen an Ideen spinnen können?
Es gibt immer zwei Momente für mich, die immer, das ist auch wieder eine tolle Frage, danke. Wird mir gerade erst bewusst, glaube ich. Zwei Momente. Einer ist der Moment, wo, es gibt so einen Moment, wo ein Stück kippt, also dieser Tipping Point, wo es dann funktioniert. Nicht immer, aber wenn es funktioniert, dann merke ich es und dann fließt das, ist es einfach eine Wonne, dann macht das richtig Spaß. Das heißt nicht, dass es richtig ist für einen Film ist und dass der Regisseur morgen ja sagt, aber ich merke, dass es richtig was Gutes. Also für mich, es erfüllt mich und dann, wenn ich was dazu addiere, dann noch mehr, wird es dann auch immer besser oder es passt. Nummer eins und Nummer zwei ist der Moment, wenn man natürlich, wenn man da in London bei Abbey Road steht und dann stehen dann da irgendwie 90 Musiker, 120 Musiker vor allem und die spielen dann dein Zeug. Ne? Also wow. Und das ist schon immer eine Ehre. Es ist nicht nur irgendwie toll, als es ist eine Ehre, dass dann da so diese Leute, die können ja viel besser spielen als ich. Also die können das spielen und die spielen das und das ist dann, die spielen dann eine Note und die ist dann besser als alles, was ich irgendwie immer mit 20 Noten machen wollte. Ne?
Mir ist bei der Recherche, als ich mich vorbereitet habe auf das Gespräch, aufgefallen, dass Sie sehr, sehr unterschiedliche Sachen machen. Sie haben schon die Zusammenarbeit mit Werner Herzog angesprochen. Sie haben für Actionfilme geschrieben. Sie haben jetzt an dem letzten Teil, was glaube ich, Asterix und Obelix gearbeitet. Und Sie haben die Musik geschrieben für die Abschlussveranstaltung der Olympischen Spiele in Peking 2008. Ist das der typische Zwilling, der da aus Ihnen spricht?
Also ich glaube gar nicht an sowas.
Aber,
aber offensichtlich entspreche ich dem Klischee. Ja, ich liebe es, nicht das Gleiche zu machen. Es ist für mich furchtbar. Ich wohne einen Kilometer weg von hier und jeden Tag nehme ich einen anderen Weg. Also wenn ich wieder zweimal den gleichen nehme, fühle ich mich schon völlig irgendwie furchtbar. Genauso mache ich es mit der Musik auch. Nein, ich liebe es, was anders zu machen und ich liebe, was Neues zu erforschen. Gerade China zum Beispiel ist für mich ein völlig neues Land. Auch vom Lebensgefühl her, darüber könnte ich allein schon nur eine Sendung reden wahrscheinlich. Völlig inspirierend. Und wenn man da, die Olympischen Spiele war unheimlich schwierig zu machen. Ich glaube, ich war der letzte irgendwie Westerner zum Schluss da, der letzte weiße Junge da, der noch da war.
Was war da so schwierig?
Die ganzen, die Mentalität, das ist eine lange Geschichte, aber jeden Tag Meetings von morgens bis abends um sechs, am nächsten Morgen sollte was fertig sein. Und ich habe keine Ahnung, wovon die reden. Ich kann ja gerade nicht Chinesisch unbedingt so gut. Das war zum Beispiel eine Sache. Und die Produktionsphase war schwierig, weil jeder durfte nur umsonst arbeiten dort. Jede Chinese hat das für die Ehre getan. Das wurde auch gemacht, aber dann waren die Bedingungen sehr, sehr schwierig. Gleichzeitig war das natürlich super inspirierend, weil ich konnte da aus dem Vollen schöpfen. Und man muss halt mit der Mentalität, ich kannte die ja auch schon, ich liebe die auch da drüben, mit den Missverständnissen zu leben, die da entstehen, einfach durch die Sprachschwierigkeiten. Oder auch einfach, dass es da sehr viel mehr Kriterien gibt, als nur das eine, diese eine ideale Idee. Und dass es auch da ganz andere Ideen gibt, die erfüllt werden müssen dabei. Und dass zum Schluss dabei was rauskommt. Ist aber sehr ähnlich zu einem Hollywood-Film. Also wenn man hier manchmal denkt, mein Gott, bin ich froh, dass der Film überhaupt zustande kam hier zum Schluss. Weil so viele Leute haben so viele Sachen, Ideen gehabt, gute, viel zu spät, schlechte, viel zu früh. Es ist halt immer ein großes Unternehmen, so ein Film. Das ist wie eine Firma zu gründen und da 100, 300 Angestellte zu haben und dann Entscheidungen zu treffen.
Sie hören HR Info, das Interview heute mit Klaus Badelt, deutscher Filmmusikkomponist, der in Hollywood arbeitet, in Santa Monica lebt. Herr Badelt, Sie sind ja nun schon seit vielen Jahren hier in den USA. Haben Sie eigentlich manchmal Heimweh?
Nee, oh Gott, das klingt jetzt schlimm, ne? Im HR nach Frankfurt, wo ich geboren bin. Nee, nicht Heimweh, aber ich muss ehrlich sagen, ich war wieder jetzt so da. Ich habe ja noch Familie und wenn ich dann rübergehe, ich habe eine 12-jährige Tochter, 10-jährigen Sohn, 2-jährige Tochter, die lieben das, nach Deutschland zu gehen. Die sind hier geboren, in Beverly Hills, ne? Oder in Santa Monica. Also amerikanischer geht schon kaum. Die gehen hier zur Schule, die beschweren sich, wenn sie 3 Blocks zu Fuß gehen müssen. Die wollen auch mit dem Auto. Also amerikanischer geht's nicht, aber ich rede Deutsch mit denen, um das zu erziehen auch. Und wenn die mit mir gehen, im Sommer lieben die das Fahrrad, Brötchen zu holen, so Sachen zu machen. Also da merke ich plötzlich, oh, ja, es gibt doch tolle Seiten. Und deswegen mag ich auch gerne in Europa sein. Ich mag eigentlich gerne überall sein. Ich nenne das hier mein Zuhause, aber ich liebe es. Meine Frau kommt von Emden. Ich finde das toll da. Ich komme aus der Gegend von Köln. Also komme von Frankfurt, aber ich bin in der Gegend von Köln aufgewachsen. Ich mag es sehr. Ich gehe gerne nach Paris. Ich mache sehr viele Filme auch in Frankreich. Und einfach das auszugleichen, ich weiß nicht, da gibt es immer Vorteile.
Aber das haben wir ja schon geklärt, dass Sie gerne viele unterschiedliche Sachen machen.
Das ist wahrscheinlich einer der Gründe. Ist immer ein Thema, ne? Genau.
Genau. Gibt es denn aber, wenn Sie so mal überlegen, ein Wunschprojekt, so ein Traum, den Sie noch haben?
Ja, natürlich. Ich überlege, welcher. Ich würde jetzt nicht sagen, irgendwie ein Genre, was ich noch nicht gemacht habe oder ein Regisseur, mit dem ich noch nicht gearbeitet habe. Ich glaube, ich möchte mehr Nein sagen. Ich hoffe immer noch auf den Film, der einfach funktioniert, wenn man ihn sieht. Ich weiß, als den ersten Werner Herzog-Film, wir wiederholen es, aber da weiß ich noch, ich habe den gesehen, ich habe geheult wie ein Schusshund, nach 30 Minuten den ganzen Film durch, da war keine Musik drin. Das sind die Traumfilme, wo was funktioniert. Ich weiß auch, das Leben der anderen gesehen zu haben, ich war neidisch, dass ich den nicht gemacht habe, weil solche Filme möchte ich bekommen. Also die was sagen, wo man rausgeht danach und sagt, die haben mein Leben ein bisschen verändert. Solche Sachen würde ich gerne wieder machen oder finden.
Viele von uns hören ja Musik, um abzuschalten, um runterzukommen, um zu entstressen, was auch immer. Sie umgeben sich nun den ganzen Tag mit Musik. Können Sie dann in Ihrer Freizeit überhaupt noch Musik hören?
Oh ja, total viel. Ich höre total viel Musik. Habe ich auch geändert wieder. Ich habe früher, als ich noch zu viel gearbeitet habe, 16 Stunden am Tag, dann hat man überhaupt keine Lust mehr. Aber dann merkt man auch, dass man immer das Gleiche macht. Nee, ich mache inzwischen ein bisschen weniger. Und nein, ich höre unheimlich viele verschiedene Musik auch. Wieder mal das Thema, ne? Ich höre gerne Maler, wie immer, hört man jeden Tag in meiner Musik, dass ich gerne Maler mag. Aber ich höre auch absolut zeitgenössische Musik, Popmusik, alles, nicht alles Mögliche. Immer da, wo ich was finden kann, wo ich was Inspiration bekomme.
Haben Sie ein Lieblingsinstrument?
Ich spiele Klavier so halbwegs. Ich kann meine eigenen Sachen spielen. Das hört man auch auf den Aufnahmen. Ich spiele meistens selber. Wenn es nicht zu klassisch wird. Man hört auch mal, es gibt einen Film, da hört man, ich nehme gerne bei mir zu Hause auf und dann nehme ich einfach ganz einfach das Mikrofon dahin und man hört dann noch den Regen gegen die Scheibe plätschern, weil es einfach in meiner Wohnung ist, im Haus ist. Das ist mein Lieblingsinstrument einfach, weil ich da, das ist das Klavier, was ich seit zig Jahren habe, aus Deutschland mitgebracht habe, ein alter Bechstein, auf dem ich sehr viel gelernt habe auch. Das ist eigentlich mein Lieblingsinstrument, ja.
Wie musikalisch sind denn Ihre Kinder?
Das ist unglaublich. Meine Älteste zum Beispiel ist sehr musikalisch und ich habe sie nie gepusht, irgendwas zu machen, aber ich merke, dass sie das drauf hat. Aber sie ist so faul. Die will nichts lernen. Ich weiß ja, wie schlimm es ist, wenn Eltern ihre Kinder, gerade wenn die so selber Komponist, da will ich nicht das Klischee leben, dass ich jetzt sie zum Musikmachen pushe. Aber die sind total talentiert, aber nur zu faul. Die wollen nicht. Aber ist okay, dann lasse ich sie.
Soweit HR Info, das Interview mit Nicole Markwald. Informationen zur Sendung und den Podcast finden Sie auf unseren Seiten im Netz hrinforadio.de.